Naja, das Abenteuer hat begonnen 2000, also vor 3 Jahren, 21 hat es begonnen. Kurz nach der Pandemie, ich glaube, die Pandemie hat bei mir sehr viel losgetreten oder mich auch sehr befreit von vielen Zwängen, die sich so angehäuft haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte in meiner Arbeit, muss ich sagen, weil die fotografiere ja schon seit über 30 Jahren und das ist wirklich eine lange Zeit. Also wenn man sich immer mit demselben Medium beschäftigt, ist es ja, irgendwann erschöpft es auch. Und vor allem gerade jetzt in der Zeit, wo das Medium Fotografie ja sich unglaublich verändert. Also da hat die Digitalisierung sehr, sehr großen Einfluss auf das Medium. Und es hat mich natürlich auch lang beschäftigt. Dann habe ich immer schon, ich war damals auf der Grafik, haben wir auch Filme gemacht und dann später auch habe ich immer wieder so kleine Filme gemacht, die dann Teil von Ausstellungen waren. Aber so eigenständige Filme habe ich nie hergestellt. Und da war dann die Pandemie und dann der große, so wie bei vielen wahrscheinlich, wir haben alle darüber nachgedacht, wie geht's weiter?
Das war das zweite Pandemiejahr dann
Ja,
eigentlich,
genau,
oder?
das zweite Pandemie. Naja, es hat eigentlich vorher schon begonnen. Also ich glaube, dass ich dann plötzlich oder dass ich dann zum Film gegriffen habe als neues Medium, liegt schon weiter zurück. Ich habe schon immer den Wunsch gehabt, mal was Größeres zu machen. Schon als Jugendlicher habe ich immer davon geträumt. Also Regie war immer so was Unerreichbares für mich. Und das hat man schon immer, ja, und dann ist es halt passiert. Und dann war es so, aus einer Notwendigkeit heraus ist das entstanden. So, ich habe einfach gesagt, okay, jetzt mache ich einen Film. Warum warten?
Aber weil du das schon als Jugendlicher eigentlich machen wolltest, warum dann quasi diesen Umweg über die Fotografie?
Ja.
War das dir näher oder wie bist du dazu gekommen?
Na, die Fotografie, die ist ja viel leichter zugänglich. Also jeder kann ja, also mittlerweile, damals war das auch noch relativ niederschwellig vom Zugang her. Ich habe damals mit einer Pocketkamera fotografiert und da hat halt dann der Abzug gekostet 7,90 Schilling, glaube ich. War für mich als Schüler, ich habe mit 12 angefangen, natürlich auch, da ist das ganze Taschengeld reingeflossen. Und ich wollt immer weg von zu Hause. Ich komme aus dem Salzkammergut, aus Gmunden. Und ich habe immer, glaube ich, schon gespürt, dass das nicht mein Zuhause ist. Ich wollte immer in eine Stadt gehen, zumindest. Und dann war es halt Wien, weil es die nächstgrößere Stadt war, in der Fotografie unterrichtet wurde. Zwar nicht als Studium. Als Studium gab es noch nicht. Da gab es noch keinen Lehrstuhl zu der Zeit. Die Fotografie war immer, ich fand es toll, als Reporter um die Welt ziehen und Geschichten zu erzählen. Das war so mein großer Traum, den ich aber auch nie, ich weiß nicht mehr, woher das kommt, aber den habe ich auch nie hinterfragt.
Das ist eigentlich total schön, oder? Wenn das immer irgendwie da war und du das dann
Ja,
auch
genau.
umsetzen
Und
konntest.
lustig ist auch, dass ich als Fotograf begonnen habe. Natürlich hat mich die Technik fasziniert. Da war der Fotoapparat, die Kamera, das ist das technische Gerät, mit dem man unterschiedliche Dinge machen kann. Also mit einem Tele kann man dann Dinge ranholen, mit einem Makroobjektiv kann man Heuschrecken fotografieren. Ich habe damals nur Heuschrecken und Spinnen fotografiert. Also Kreuzspinnen, da gibt es jetzt nur jede Menge Dias davon. Und das war so ein rein technischer Zugang zu diesem Medium. Und da bin ich in der Pandemie dann auch wieder zurückgekommen. Also ich bin dann auch wieder, habe mich sehr viel technisch wieder auseinandergesetzt. Also
Weil du die Ruhe dafür hattest,
ich
oder?
glaube, weil die Zeit dafür da war, ja.
Ja.
Und weil ich auch gesehen habe, dass wir gerade in dieser sehr speziellen Zeit der Digitalisierung, wo kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, weil ich gesehen habe, dass wir da jetzt unglaubliche Möglichkeiten haben, die es ja früher nicht gab. Also man kann ja, also Filmen allein kann sich jeder leisten mittlerweile. Man kann auch Kinofilme mit dem Handy drehen. Das
Aber war das, weil du früher gesagt hast, dass sich das auch so verändert hat, die Fotografie, ist das ein bisschen so Fluch und Segen, dass es halt auch so einfach worden ist, Fotos zu machen, dass jedes Smartphone eine halbwegs gute Kamera eingebaut hat?
Ja, natürlich. Natürlich ist es, also ich glaube, für viele Fotografen, auch für etablierte Fotografen, ist es schwierig geworden. Also gerade in der Magazinfotografie ist es, oder Pressefotografie, das ist, glaube ich, da gibt es keine Plattformen dafür mehr. Es gibt keine Magazine mehr, die große Auslandsreisen finanzieren. Das waren goldene Zeiten damals, die sind einfach vorbei. Und ja, das hat sich extrem verändert und ich weiß von vielen Kollegen auch, dass es eine unglaublich schwierige Zeit war und ist. Und viele auch dann gewechselt haben zu irgendeinem anderen Beruf. Mhm.
Und bei dir war es jetzt quasi, dir auf der einen Seite so einen Jugendtraum zu erfüllen oder auch irgendwie jetzt einen neuen Weg einzuschlagen mit dem Film?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, dass es beides ist. Ich hab jetzt das Gefühl, und das ist total seltsam für mich, ich bin jetzt angekommen. Das habe ich in der Fotografie nie so gespürt. Ich weiß nicht, ob ich weiter Filme machen werde, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich bin total zufrieden mit dem, wie sich das alles entwickelt hat. Mhm. Vielleicht liegt es daran, weil die Enge von meinem Medium plötzlich weg ist, weil ich neue Werkzeuge zur Verfügung habe, die ich benutzen kann. Also wenn ich jetzt ein neues Projekt angehe, dann kann ich mir entscheiden, mache ich jetzt einen Film oder mache ich Fotografie? Und das ist irrsinnig befreiend. Also ich fühle mich total frei gerade.
Obwohl man sich so als Außenstehender, der jetzt noch nicht selber irgendwie mit einem Film zu tun gehabt hat, also mit den ganzen, also wie aufwendig das ist und wie viele Leute da natürlich involviert ist, hat man ja zuerst das Gefühl, dass das ja auch wahrscheinlich auch ungewohnt ist oder das, also engt das nicht auch ein, quasi auch abhängig zu sein von einem Team, von was man jetzt vielleicht als Fotograf, der um die Welt reist, gar nicht so hat.
Ja, also ich meine, ich muss natürlich schon sagen, dass ich da in so ein neues Feld eingedrungen bin, das ja auch von wirklich extrem guten Leuten schon besetzt ist. Mhm. Ja, und da habe ich auch wirklich tiefsten Respekt davor, dass da fühle ich mich fast ein bisschen wie ein Eindringling, der da hat plötzlich einen Film macht. Ja, das geht ja überhaupt nicht. Aber ich bin ja auf der anderen Seite irrsinnig respektvoll behandelt worden von allen, mit denen ich zu tun gehabt habe. Das fand ich auch sehr erstaunlich. Dass da niemand, ich bin auf niemanden getroffen, der gemeint hat, lass das oder nein, übernimm die nicht. Ja, das schaffst du nicht. Also ich habe immer, es war wirklich, wirklich schön. Und klar, am Anfang war die Schwierigkeit, eine der größten Hürden für mich war, dass ich dann in einem Team arbeiten musste. Weil bis jetzt als Fotograf macht man ja, man überwacht den ganzen von der Entstehung des Bildes bis zur Endproduktion, überwacht man den ganzen Prozess. Und
man muss auch loslassen lernen, oder?
Ja, klar. Also dann im Team zu arbeiten, loszulassen, ist sehr schwer gewesen für mich, weil also die ersten Drehtage waren ja so, ich bin da allein hin mit meiner Kamera, die habe ich mir damals geleast, habe dann den Ton gemacht und Licht und Regie und habe die Wurstsemmeln gekauft und solches. Also ich habe ja alles, also die ersten drei Drehtage, die waren so. Da ich bin da reingestolpert und habe mir gedacht, ich probiere das erst mal aus. Und habe dann natürlich sofort gesehen, ups, okay, ich mache nur Fehler. Und es waren so viele Fehlerquellen. Also das Mikro hat man gesehen hinten. Die Unschärfe, also die Schärfe, allein das Schärfelegen war ein Riesenthema. Mhm. Und dass der Ton dann nicht gescheit gepegelt ist und solche Sachen halt, also und das Bild halt schief ist aus irgendwelchen Gründen, ich über Stativ drüber fahre oder das Licht umfällt und solche Sachen. Und da habe ich gesehen, okay, ich muss einfach diese Fehlerquellen beseitigen und dann habe ich mir ein kleines Team gesucht und dann hat es funktioniert.
Und aber so lernt man wahrscheinlich auch, oder? So ein neues Medium.
Ja, extrem viel.
Durch Fehler wahrscheinlich.
Ja, ja, sicher. Extrem viel. Also ich hab von allen, die da im Team dabei waren, habe ich extrem viel mitgenommen. Mhm. Und da bin ich ja sehr, sehr dankbar, dass alle so geduldig waren mit mir. Ja, dass keiner... Also ich habe schon immer gespürt, auch dann am Set, dass ich dann so ein bisschen... schief angeschaut worden bin von, ich weiß gar nicht mehr wem, ja, so, und einfach so, was macht der da? Hat der irgendeinen Plan? Was, oder, ja, was macht der da überhaupt? Und da habe ich schon gesehen, okay, das wird nicht ganz verstanden. Aber ich habe immer gewusst, und ich bin ja eher ein unstrukturierter Mensch und ich habe ja das ganze Projekt immer in meinem Kopf mit mir rumgetragen, ich habe immer gewusst, dass wo es lang geht, wo es hingeht.
Also du wusstest, wie es ausschauen wird dann im Endeffekt, nur die anderen wussten es vielleicht noch nicht.
Ja, genau, weil es gab ja kein Drehbuch, muss man ja auch sagen. Es gab ja nur ein also das Exposé nennt man das im Dokumentarfilm, weil es gibt ja, man weiß ja nicht, wie die Geschichte sich entwickelt. Es gab nur eine Idee, worum es geht. Wir haben natürlich über das Thema geschrieben im Film. Aber wohin die Reise geht, das wusste niemand von uns.
Das ist ja auch die große Frage überhaupt bei Dokumentarfilmen, oder? Also wie sehr greifst du als Filmemacher quasi ein? Also wohin legt man den Fokus? Wie reagieren natürlich auch die Menschen, die du da begleitest, auf dich, dass da ein Team anwesend ist? Würden sich die vielleicht ganz anders verhalten, wenn du jetzt nicht vor Ort wärst? Das sind ja alles Fragen, die man sich stellt, wenn man sich so einen Film anschaut. Und der natürlich auch, also weißt du, was ich meine? Also wo beginnt das Dokumentarische, dass du einfach nur stiller Beobachter bist, aber auch, wie würden jetzt die Protagonisten anders handeln, wenn sie jetzt ganz alleine wären in dem Fall? Oder ist das was ist, du, wo nein, du dir überhaupt ist, keine Gedanken drüber machst?
Das ist eine Frage, die enorm wichtig ist. Weil das ist eine Frage, die mich in der Fotografie immer beschäftigt hat. Ja?
Okay.
Sobald du mit der Kamera anwesend bist, veränderst du was.
Klar.
Und wir reden halt von der Dokumentarfotografie, als gäbe es so eine ganz objektive Kameraposition. Das ist einfach nicht so. Es ist immer ein Eingriff. Also wenn ich jetzt nur denke dran, also man stellt sich jetzt vor, ich mache ein Porträt von einer Person und allein durch die Wahl des Hintergrunds verende ich schon mal irrsinnig viel. Allein durch die Bitte, kannst du mal in die Kamera blicken oder kannst du mal zur Seite blicken, ja, allein dadurch verändert man schon unglaublich viel. Und wenn es dann auch so um so Ereignisse geht, die man dann beobachtet, also wo es dann eher schon so mehr ums Szenische geht oder ums Geschichten erzählen, da ist die Kamera natürlich, die ist durch ihre Präsenz, ist die Wirklichkeit eine andere.
Da darf man sich nichts vormachen. Man sieht das auch auf der Straße, also wenn jemand, der mittlerweile vielleicht auch jemand, wenn er professionelle Fotokamera in der Hand hält, aber wenn jetzt natürlich ein Filmteam irgendwo auf der Straße steht und Passanten interviewt, das wirkt sich ja auf ein ganzes Umfeld aus. Also man kann das ja schön beobachten, wenn jetzt einmal ein Filmteam irgendwo Interviews macht oder irgendwas filmt, bleiben die Autos fahren langsamer vorbei, schauen, was ist da los, was wird da gedreht. Also allein so merkt man das ja schon, was das bei Menschen auslöst, einfach diese Anwesenheit von Kameras, von Mikrofonen, von so einem Team.
Ja, also ich kann nur sagen, wie ich das im Film dann gelöst habe, also für mich gelöst habe. Ich muss auch sagen, der Michael Appelt, den ich da ja gefilmt habe, und seine Mutter, die Christine, der Michael Appelt ist ja selbst Fotograf und wir kennen uns schon ewig. Wir haben ja gemeinsam große Abenteuer erlebt und wissen, wie wir beide als Fotografen funktionieren und wie wir auch im Duo funktionieren. Und das war für uns beide eine schwierige Situation. Der Fotograf, der über einen anderen vom anderen Fotografen ein Bild macht, das ist schon mal vorprogrammiert, dass es manchmal eng wird. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe im Film gibt es ja auch so fiktionale Elemente, sag ich mal. Es geht gar nicht anders, weil natürlich viele Momente, auch, die haben wir verpasst. Ja, man kann ja nicht 3 Jahre oder 2,5 Jahre lang in einem Haus ständig anwesend sein und jeden Moment mitnehmen. Das ist unmöglich. Und ich habe und diese Momente, die wir verpasst haben, die waren aber ganz wichtig oft. Das waren ganz elementare Ereignisse in dem Zusammenleben. Mhm. Und wir haben dann überlegt, wie können wir diese Momente dann auch noch in den Film reinbringen. Mhm. Und wir haben dann den einen oder anderen Moment natürlich inszeniert. Mhm. Aber auf der Basis, so wie es wirklich war. Und das war für mich dann so der Rahmen. Der Rahmen für die beiden, also so als Begrenzung auch, vielleicht kann man es so sehen, als Begrenzung für die beiden, das Umfeld, die Szene, in der diese Geschichte passiert. Mhm. Und ich habe sie dann, wir haben dann diese Szene nachgestellt und das Tolle war dann, und das habe ich von Anfang an, vom ersten Drehtag an gesehen, und das kenne ich aus der Fotografie, auch wenn man Dinge inszeniert, passieren plötzlich Sachen, mit denen du nie rechnest. Also da, und das war das Wunderbare, und für mich ist das auch die Rechtfertigung und die Bestätigung, dass das eigentlich ganz in Ordnung ist, weil es ist an jedem Drehtag ist dann was ganz Unvermutetes passiert. Und da sind wir dann wieder in der Wirklichkeit. Ja, und da sind wir dann wieder in der uninszenierten Wirklichkeit, weil die dann halt vor der Kamera passieren. Ich war zwar, ich habe zwar den Anstoß gegeben, aber es hat sich dann von selbst so vor der Kamera entwickelt. Und das fand ich dann, und das war für mich auch das ganz, ganz Schöne, Große in dieser Geschichte von diesen beiden Leuten, die ich so gut kenne, dass das passieren konnte.
Kanntest du die Mutter auch schon davor?
Ja, die kenne ich auch schon seit 30 Jahren.
Okay, das hat wahrscheinlich auch geholfen, um überhaupt diesen Zugang auch zu finden, oder? Also das ist ja, ja auch ein intimes Thema und es geht um beginnende Demenz, um Pflege auf eine Art und Weise. Und man lebt ja... Kannst du sagen, wie viele Tage du mit ihnen verbracht hast oder was das für ein Zeitraum auch war?
Also der Zeit, ich glaube, wir haben 2 Jahre gedreht, 2,5 Jahre vielleicht sogar. Es hat sich bis zum Schluss, dann haben wir immer wieder Nachdrehs gehabt. Also es war dann am Ende, war eigentlich eine sehr produktive Zeit, als wir mit dem Schnitt schon immer wieder fast fertig waren. Mhm. Es gab dann immer wieder die finale Version, also über viele Monate. Und dann wir haben insgesamt über 50 Drehtage gehabt. Waren sehr eher kurze Drehtage.
In einem Spielfilm wäre das ja nicht vorstellbar, oder? Wahrscheinlich so.
Naja, ich glaube, wir haben veranschlagt, glaube 30 oder 35 Drehtage. Okay. Dafür haben wir die Förderung bekommen. Ja. Wir haben's dann. Aber es ging leider nicht anders, weil die Drehtage immer kurz waren. Mhm. Wir waren oft nur 5-6 Stunden dort im Haus, weil das ja auch eine Belastung war für die beiden eigentlich. Mhm. Also nicht nur die Mutter, sondern wenn da mit Vorbereitung und dann stehen überall Stative rum und die Kamera ist da und aufmerksam und man darf nicht fernsehen. Der muss dann abgedreht werden, weil die Christel sitzt halt gern vor dem Fernseher. Ja. Und das war dann auch, allein den Fernseher dann abzudrehen, weil wir gerade irgendwo im anderen Zimmer drehen, das war ja auch schon eine Belastung. Mhm. Ja, und deshalb haben wir das dann eigentlich sehr, sehr reduziert und haben es sehr, sehr fokussiert dann auch gedreht.
Hast du auch eine Zeit dort mitgelebt auf eine Art oder bist du...
Das habe ich am Anfang überlegt, das habe ich aber nicht gemacht, weil das hat nicht gepasst. Mhm. Und es geht auch nicht, weil du musst ja mit dem Team mitleben. Also ich hätte allein mitleben können, aber das das habe ich nicht gebraucht. Mhm. Und ich glaube, aus dem Grund, weil der Michael ja, der hat ja für mich vor Ort die Recherche übernommen. Also der hat mir ja, wir haben ja jeden Tag telefoniert, und das machen wir ja jetzt nur. Wir telefonieren jeden Tag miteinander, und er hat mir immer erzählt, was war, was die Mama gemacht hat, was er gemacht hat, was ihm aufgefallen ist, wer auf Besuch war, die Physiotherapeutin und so weiter. Und er hat mich, und die war immer, als wäre ich dort gewesen, mhm. War immer wirklich bestens informiert. Und natürlich habe ich diese Momente verpasst, aber wir haben sie ja dann wieder eingefangen. Mhm.
Gab es für dich auch so Momente, wo du, weil du gesagt hast, ich habe es auch viel nachgedreht, und im Endeffekt waren es dann über 50 oder 50 Drehtage, und es gab immer wieder eine neue, endgültige Version. War das für dich auch schwierig, dann einmal zu sagen, okay, jetzt reicht es aber auch, jetzt haben wir eigentlich alles im Kasten, was wir für den fertigen Film dann brauchen?
Also ich kann da nur auf meine Frau verweisen, die dann immer gesagt hat, was, schon wieder? Ich immer dachte, ihr seid schon längst fertig. Also unzählige Male gesagt, heute super, wir haben Drehschluss, also Drehende, wir sind fertig. Und dann ist wieder was gekommen, weil im Schnittprozess dann, wir haben ja dann am Ende, kann man sagen, fast drehbegleitend geschnitten. Mhm. Also im letzten Drittel wahrscheinlich, oder in der letzten Hälfte sogar. Und da sind noch ganz viele Momente dazugekommen. Also über den Schnitt sind dann auch, haben wir dann die Lücken entdeckt. Die Geschichte ist so im Großen und Ganzen schon, naja, das war, also es hat sich sehr, sehr viel verändert, auch im Schnitt dann.
Auch so in der Wahrnehmung, weil ich bin ja mit so einem guten Gefühl dann aus dem Kino gegangen. Mhm. Und das, ich sage mal, das bisschen Gemeine auch an so einer Dokumentation, in dem es um Pflege, um Demenz geht, in dem Fall um eine ältere Frau, wo man nicht weiß, wie geht's der jetzt, wie geht's der während dem Film. Das ist ja auch ein Film, wo man davor schon denkt, okay, das könnte belastend sein, auch wenn man jetzt nur im Kino sitzt. Das ist jetzt keine leichte Unterhaltung vielleicht. Trotzdem bin ich mit so einem guten Gefühl dann rausgegangen und war dann fast so ein bisschen erleichtert auch über diese durchaus positive Wendung, die der Film auch nimmt, weil man weiß ja nicht, wo das hinführt. Mhm. War das auch ein bisschen so, jetzt habe ich ein bisschen meine Frage verloren, aber war das auch so bewusst auch ein bisschen so gewählt, dass du die Zuseherinnen, Zuseher mit einem guten Gefühl auch entlässt quasi? Und
Das war von Anfang an so klar für mich. Aha. Ich hab von Anfang an gewusst, und ich habe ja selbst, also warum ich den Film gemacht habe, war ja auch, weil mein Vater selbst sehr dement war in seinen letzten Lebensjahren gesehen, wie schwer das auch ist, und damals hat man ja auch immer sich geklammert an kleine, schöne Momente, also ob es jetzt die Familie ist oder ob es die kleinen Begegnungen sind, wo der Vater halt jetzt wieder da ist und dich wahrnimmt, oder wo er...
Der Alte ist quasi so ein bisschen, also so der...
Ja, wie, genau, wie oder, ja, oder auch... Also ich glaube, es kommt daher, und das wird mir jetzt gerade in dem Moment bewusst, dass es so sein könnte, weil man natürlich auch immer sich selbst die Dinge so ein bisschen schön macht, auch schöner, als sie vielleicht sind. Mhm. Ja, also und das ist ja was zutiefst Menschliches auch, glaube ich, dass man, auch wenn das Leben jetzt gerade einfach nicht so ist, wie man es sich vorstellt, es gibt dann doch diese wunderbaren kleinen Momente, die einen ja so über Wasser halten. Und ich glaube, daher kommt es, ich wollte unbedingt einen positiven Film machen, weil ich einfach auch, mir war auch klar, dass wir da ein Thema berühren, das so essentiell ist, dass so viele Menschen wahrscheinlich, also ganz sicher, so viele Menschen auch betrifft.
Ja, auf die eine oder andere Weise betrifft es eigentlich fast jeden einmal, natürlich. Oder?
Also das, ja, genau, eben. Und ich wollte auf keinen Fall den Film, sage ich mal, bis zum Ende drehen, sondern ich wollte ein offenes Ende machen. Das wollte ich von Anfang an so. Und auch einen Film machen, der so tröstlich ist, vielleicht versöhnlich ist, oder einfach nur auch, also ich wollte ganz bewusst haben, dass man auch die eine oder andere Träne vergießt im Kino, und gleichzeitig wollte ich aber auch, dass die Leute lachen. Also beides zusammen, weil ich finde, das sind die stärksten Gefühle, wenn die aufeinander prallen.
Ich habe mir irgendwie, weil eher auch mit diesem Gefühl, mit dem ich ins Kino gegangen bin, okay, was kommt auf mich zu und was löst das in mir aus, habe ich mir dann gedacht, man sieht jetzt eigentlich auch gar nichts wirklich Schlimmes in dem Film. Ich habe mir das nur so notiert als Satz, so ein bisschen unbeholfen, aber es ist so, hast du auch absichtlich viel ausgeklammert, um positiv zu bleiben, oder?
Na, im Gegenteil, würde ich sagen, also wenn es um den Michael geht, der ja da sehr viel von sich zeigt, ja auch mit seiner, stimmt, mit seiner Krankengeschichte, das ist dann, und da war der Film auch, der stand so an der Kippe, irgendwo Mitte der Dreharbeiten, hat sich plötzlich sehr viel verändert. Michi hat da so, der hat einen Infekt gehabt und er war plötzlich nicht mehr also da konnten wir nicht mehr drehen, und das ging einige Zeit so. Und da kam dann die große Frage auch, naja, die Frage, die mir auch wieder zurückwirft auf mich selbst, ja, als Vater, was ist, wenn wir plötzlich diese, einfach das nicht mehr erfüllen können, was man von uns erwartet, ja, was passiert, wenn wir uns immer um die anderen nicht mehr kümmern können, weil mit uns selbst was passiert. Und das hat mich lang beschäftigt und ich habe lang da nicht rausgefunden, weil ich natürlich immer nur in der alten Geschichte drinnen war und dann plötzlich passiert mit dem Michi, dass er da einfach auch labil wird. Und das hat uns einige Monate gekostet, da wieder rauszukommen und die Geschichte dann auch zu drehen und auch den Mut zu haben, zu zeigen, dass sie da was verändert hat.
Das sieht man auch im Film. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, merkt man schon diesen Kipppunkt. Und ich habe mir das so als Frage aufgeschrieben auch, dass man eigentlich gar nicht weiß, wer dann im Endeffekt wen pflegt oder wer sich um wen kümmert. Wahrscheinlich kümmern sich beide umeinander in dem Fall, was ja das Schöne an dem Fall ist. Aber auch der Michael Appelt, der ist ja, ich glaube, er hatte einen Blinddarmdurchbruch, oder?
Blinddarmdurchbruch, ja, genau.
Und ist dann im Koma gelegen, über Wochen lang, und leidet halt auch an Depressionen. Und vielleicht hat ihm das auch auf eine Art gerettet, dort wieder bei der Mama einzuziehen, auch eine Aufgabe zu haben, die jetzt vielleicht jetzt mit seinen sondern anderen Jobs jetzt nicht wirklich was zu tun haben.
Das hat der Michi selber sehr oft gesagt und auch im Film kommt es mal vor, wo sie auf der Terrasse sitzen und er sagt zu ihr so sinngemäß, naja, jetzt sind wir wieder da, jetzt muss ich auf die aufpassen und du hoffentlich auf mich auch.
Ja.
Und das ist auch so ein ganz wichtiger Satz, ja, also weil der Michael ja auch, er spricht ja nicht von Pflege, also das ist ein Ausdruck, den verweigert er.
Okay.
Er sagt, für ihn ist es eine Art von Zusammenleben, wo jeder für einen anderen da ist. Er vielleicht manchmal mehr für die Mama, aber sie gleichzeitig für ihn auch. Also er hat es halt auch nicht leicht mit seinen Depressionen. Und sie ist auch der Grund, warum er in der Früh dann aus dem Bett muss. Ja? Und Depression hin oder her. Er muss dann das Frühstück machen und die Tabletten einsortieren. Ja. Also es ist für beide, glaube ich, das ist so in dieser Lebenssituation ist es, glaube ich, für beide einfach so ganz, ganz schön, dass sie einander haben.
Ich habe mir da nur diesen Satz aufgeschrieben, also er übernimmt Verantwortung und rettet damit auch sich selber
oder? Ja, das machen wir ja alle. Also du hast auch ein Kind.
Ich habe einen Sohn,
ja. Ich habe auch Kinder. Also wenn wir unsere Kinder nicht hätten, dann wären wir vielleicht versoffen oder wären wir vielleicht,
würden wir wahrscheinlich ganz gut
abstürzen ständig. Also ich glaube, Kinder sind so ein Regulativ, genauso wie halt dann vielleicht die Eltern, die man dann pflegt, auch zu sowas werden. die erden uns. Also diese Aufgaben erden uns dann. Und dann finden wir auch wieder zu uns zurück.
Also eigentlich zeigt der Film ja auch nur schön diesen Kreislauf, oder? Der ewig so weitergeht. Und zuerst wird man gepflegt als Kind und dann entfernt man sich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad. Und der Film zeigt ja auch schön, wie das Ganze dann wieder quasi eine andere Kurve nimmt. Aber du hast den Film ja auch deinen Eltern gewidmet, wenn es
ja, jetzt genau. Ja, ja.
Richtig im
Kopf hat. Naja, weil ich habe ja erzählt, dass eben mein Vater, der eben lang dement war, und meine Mutter, die ihn gepflegt hat. Mhm. Also wem soll ich den Film widmen? Ich kann ihn meinen Eltern widmen oder meinen Kindern.
Ja.
In dem Fall habe ich es halt irgendwie für meine Eltern entschieden.
Der nächste Film dann für die Kinder.
Der nächste Film für die Kinder und ich meine natürlich auch, oder meiner Frau könnte ich ihn natürlich auch widmen, ja. Aber ich habe da eher, weil eben die Geschichte mit meinem Vater, das war so für mich, ich habe damals begonnen, meinen Vater ein bisschen zu filmen, wollte dann auch meine Mutter filmen und sie hat es dann verweigert. Und dann tut mir es heute noch leid. Ich habe dann nur so einen kleinen Filmschnipsel aus der Zeit von meinem Vater. Es tut mir leid, dass es dann nicht dazu gekommen ist. Vielleicht war das auch der Grund, dass ich dann halt den Michi gefilmt habe. Das ist halt auch für die Familie, für die Appels, glaube ich, ein wunderschönes Dokument dann.
Ist das dann auf eine Art, wenn das bei deinem Vater ähnlich war oder eine ähnliche Erkrankung war, du den Film jetzt auch, also das muss man ja auch einmal schaffen, oder so einen Film, nicht nur die Idee für so einen Film zu haben, sondern dass der jetzt auch in Kinos läuft und vielleicht Menschen auch anregt und zum Umdenken bringt oder anders auf ihre eigene Familie blicken lässt. War das jetzt auch irgendwas, um quasi in deiner eigenen Familie was für dich gerade zu rücken?
Ja, klar macht man das. Also ich glaube, ich habe ja vor irgendwann mal den Entschluss gefasst, das ist jetzt sicher so über 10 Jahre her, länger, ja, 12 Jahre ist es ja eigentlich, wir gehen es mit vor 12 Jahren, als mein Sohn, der Jüngere, geboren wurde. Ich habe mir damals gedacht, oder da ist was passiert mit mir, ich wollte unbedingt nur mehr Sachen machen, also nur mehr Arbeiten machen, wo ich selbst über mich was erzählen kann. Mhm. Also nicht nur Themen aufzugreifen, die ich jetzt für relevant halte, sondern die mich persönlich betreffen, wo ich aus meinem tiefsten Inneren das Gefühl habe, ich muss da was drüber erzählen. Und das habe ich Gott sei Dank geschafft in einigen Fotoarbeiten und jetzt auch im Film, dass es da so einen starken Motor in mir gibt, der mich da antreibt und der mich so solche Dinge dann machen lässt. Und das war bei dem Film auch so, es war unglaublich anstrengende Arbeit, weil es ja neben meinen Fotoarbeiten dann auch passiert ist. Das war so eigentlich am Rande, aber doch ganz zentral. Aber es war so, dadurch, dass es so fast ein physisches Bedürfnis war, das zu machen, habe ich das nie in Frage gestellt, dass ich das nicht kann oder dass ich da scheitern werde. Mhm. Sondern das war für mich ganz klar, das kommt so aus mir raus, das muss gemacht werden. Ja.
Hat sich deine Fotografie jetzt durch den Film auf eine Art verändert auch? Also siehst du deine fotografische Arbeit jetzt anders, mit dieser ganzen 3 Jahre langen Filmerfahrung, die du jetzt hast?
Ja, also wir haben einiges gelernt über Dramaturgie, über Editing, also Schnitt, Geschichten erzählen. Das ist ja auch so ein elementarer Teil der Fotografie. Also ich habe auch viele Bücher gemacht. Und da war es ja auch immer so, wie erzählt man dann am Ende die Geschichte? Man hat die Bilder, aber wie erzählt man die Geschichte? Und da wird sicher ganz viel in meine Fotoarbeiten einfließen. Und vor allem auch, und ich habe jetzt gerade ein Projekt mit einem Freund, das ich angehe, da sehe auch jetzt, also ich denke da jetzt nicht nur mehr in Bildern, sondern auch in Filmen und in Installationen und also viel, viel größer und freier, als ich das bisher gemacht habe. Mhm. Und ja, und jetzt im Moment habe ich wieder große Lust zu fotografieren.
Okay, also es hat sich dann auch das Ankommen quasi, weil du früher gesagt hast, am Anfang des Gesprächs, dass du jetzt erst das Gefühl gehabt hast, dass du wo angekommen bist, wirkt sich jetzt ja eigentlich auf die Arbeit aus, anscheinend, die du dein Leben lang verfolgt hast.
Ja,
das ist auch ein schöner Prozess dann.
Ja, voll. Und aber ich muss auch sagen, ich habe auch so die letzten Drehs, überhaupt, als dann so eine Leichtigkeit am Set dann reingekommen ist, weil ich dann nicht mehr herumlaboriert habe mit technischen Problemen, wo dann auch die Routine eben reingekommen ist. Ab da war das dann, das waren unglaublich beglückende Momente für mich. Das kenne ich so aus der Fotografie nicht. Mhm. Das war so, ich glaube, es hat damit zu tun, dass man dann Teil wird der Geschichte. Vielleicht ist das jetzt ganz naiv, was ich da sage, aber wenn man sieht durch den Sucher, wie die Wirklichkeit sich vor dir ausbreitet und wie die Welt, also wie die Zeit vergeht, das hast du ja in der Fotografie nicht, weil du immer auf diesen einen Moment konzentriert bist, den zu erwischen, aber du siehst dann die Zeit vergehen durch den Sucher von der Filmkamera. Und das fand ich, also daran teilhaben zu dürfen, das war es dann. Und dann auch diese Momente, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese wunderbaren Zufälle oder diese kleinen magischen Momente, die so passieren, auch in so einem ganz normalen Alltag, da dann auch dabei sein zu dürfen und zu sehen, wie sie sich entwickeln und wie sie dann auch wieder vorbeigehen, das war größtes Glück. Also, ja.
Es ist wahrscheinlich auch dieses, was ja in der Fotografie ja auch passiert, oder das Festhalten von gewissen Momenten, weil sonst hat man ja oft das Gefühl, je älter man wird, umso schneller zieht alles an einem vorbei. Und man hat vielleicht noch die eigenen Kinder, an denen man sieht, okay, die sind schon wieder gewachsen, die haben schon wieder brauchen schon wieder größere Schuhe. Da sieht man das ja viel mehr als quasi im eigenen Leben. Mhm. Und da nimmt man so einen kleinen Teil raus und hinterlässt halt auch irgendwie was für ein Publikum, das vielleicht auch was damit anfangen kann. Mhm. Vor allem, das ist ja so ein universelles Thema auch, oder? Wir haben das eh früher schon besprochen.
Also ich habe schon, ja, also ich glaube, also gerade bei dem Film haben wir gesehen, wir haben jetzt ein paar Festivals hinter uns und das Schöne war, und ich glaube, ich weiß das natürlich aus der eigenen Erfahrung, wenn ich mir einen Film ansehe, das Schöne war, dass dann die Zuschauer zu uns gekommen sind und der Michael war ja auch oft anwesend bei den Festivals, die sind dann zu uns gekommen und haben dann angefangen, über ihre eigenen persönlichen Geschichten zu erzählen. Also da ging es dann gar nicht um den Film, was da so schön war, diese Szene war toll oder das war schön oder die Geschichte, die ich erzählt habe, sondern sofort ging es eigentlich dann, zumindest im zweiten Satz dann schon, ja, und meine Mutter und mein Vater und ich bin ja in einer ähnlichen Situation. Und das fand ich dann so wunderbar, dass die Leinwand und der Film dann so ein bisschen auch wie ein Spiegel funktionieren, als Reflexion für den Zuseher, ja, dass man sich dann selbst eingliedert oder einfindet in dieser Geschichte. Und das fand ich wirklich, wirklich schön, dass das passiert ist.
Ja, man geht, also ich kann nur von mir sprechen, aber man geht aus dem Kino und wird am liebsten halt die Eltern gleich anrufen und einfach mal gar nichts als Besonderes besprechen, aber mal einfach drauf losplaudern. Ja, genau. Und das ist schon, das schafft ja auch nicht jeder Film.
Genau.
So ein Gefühl zu erzeugen. Was ich noch sagen wollte wegen Fotografie, vielleicht liegt das auch daran, dass ich, bevor ich ins Kino gegangen bin, ich habe gewusst, okay, eigentlich, da steckt ein Fotograf eigentlich auch dahinter. Aber man sieht das, ist dir das auch bewusst, dass man das in deinem Film auch sieht, dass hier ein Fotograf, mir ist es vorgekommen, dass das in gewissen Aufnahmen doch sichtbar ist, dass hier ein Fotograf quasi diesen Film verantwortet.
Ja, das ist mir schon bewusst, natürlich.
Oder ist das auch irgendwie bewusst so gedreht teilweise?
Na, also mir war immer wichtig, die Kamera möglichst, also nicht so wichtig zu, also ich wollte nicht, dass man die Kamera spürt. Mhm. Das war mir ganz wichtig. Gleichzeitig ist es natürlich so, wir waren im Haus oder am Strand, da am See, und ich habe das ist einfach meine Erfahrung. Ich habe da natürlich sofort, ich habe da gar nicht lang schauen müssen, für mich waren die Einstellungen sofort klar. Mhm. Also da war, und das ist aber was nicht überlegt war, sondern das ist einfach da.
Ja.
Genau, das weiß ich, das kann ich, das ist so intuitiv alles. Mhm. Und das hat natürlich mir da schon extrem geholfen. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch vielleicht der fotografische Blick. Also ich glaube schon, dass das was ist, was ich recht gut kann. Das Sehen, ja, was anderes kann ich eigentlich eh nicht.
Wie haben eigentlich die, hast du zwischendurch den zwei, der Christine und der Michael Appelt, hast du zwischendurch mal den beiden Filmmaterial gezeigt oder haben sie das Ganze erst dann quasi am Schluss kennengelernt?
Der Michael hat jede Schnittversion gesehen.
Okay.
Und er hat sich das auch immer angeschaut, zwar zu Hause, am Handy, auf der Terrasse meistens. er hat zwischendurch immer wieder auch der Christel die Filme gezeigt, aber das war dann auch so, dass sie dann irgendwann, ich glaube, auch gelangweilt war. Sie hat dann gemeint, ja, okay, 5 Minuten hat sie es angeschaut und dann jetzt schaue ich mal wieder, ich weiß nicht, irgendein Krimi an oder Julia kocht. Also das hat sie dann gar nicht so, also ich glaube, das Drehen an sich hat ihr Spaß gemacht, aber dann das Ergebnis zu sehen, das hat sie jetzt nicht so überrascht.
Okay.
Ja. Aber das war für mich natürlich auch extrem wichtig, dass ich den Michi immer einbinde, weil es ja auch einhergeht mit der Verantwortung, die ich habe.
Ja.
Ich kann ja nicht, wie kann ich ein Bild machen von jemandem oder über jemanden und ihn nicht einweihen. Das war auch für den Gerhard Daurer, der den Schnitt gemacht hat, und auch für den Martin Pirebauer davor, da war das auch, also der Gerhard hat gemeint, für ihn ist es, er fand es auch ganz ungewöhnlich, dass man Protagonisten so teilhaben lässt an einem Prozess. Ich glaube aber, am Ende war das total wichtig, dass wir das gemacht haben, weil wir dann gemeinsam drüber, also der Michi hat mir unglaublich tolles Feedback immer gegeben. Also der hat ja auch als Fotograf, sieht er sich ja auch mit anderen Augen, oder sieht er seine Mutter anders, oder er würde die Geschichte auch auf seine Art erzählen. Und das war schon sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit.
Es ist ja schön auch zu sehen in dem Film, weil es, ich glaube, das kann man verraten, ohne zu viel zu spoilern, aber er stellt dann ja auch wieder eine eigene Ausstellung auf die Beine, gemeinsam mit dem Kurator. Und dann sieht man seine Arbeiten und er bringt die raus und sie werden dort in dem Garten auch irgendwie präsentiert und man wählt irgendwie die Arbeiten aus. Und ich habe mir dann gedacht, wahrscheinlich hat ihm das auch so die Kraft gegeben, der Film, den du gemacht hast, um quasi sowas auch wieder anzugehen, oder? Selbst seine Arbeit wieder nach seiner Erkrankung oder auch mit der Erkrankung und den ganzen Folgeschäden, sage ich jetzt einmal, die er davon noch immer hat. Aber auch sowas dann wieder, die Kraft für sowas zu finden.
Ja, das war schon eine große Anstrengung auch für ihn, das dann zu machen. Wir haben das immer überlegt, oder er auch, das auszustellen. Interessant war aber auch natürlich, also das ist ja ein Erzählstrang auch im Film, ja, seine Fotografie, ja, die er auch so, dadurch, dass er ja sehr viel für die Mutter da ist, also er hat sich einfach entschieden, jetzt so ein bisschen gegen, wie soll ich sagen, ich sag mal, er hat sich erst auch entschieden, für die Mutter da zu sein. Ja. Und dadurch ist einfach viel weniger Zeit für die Fotografie.
Klar, ja.
Ja, also das ist ein Fulltime-Job. Du kannst ja nicht, und ich habe ihn ja gesehen beim Drehen, wenn wir irgendwo draußen gedreht haben ohne Mutter, der ist ständig am Handy gestanden, weil irgendwie die Tabletten einzunehmen waren oder die Mutter angerufen hat, wie geht das jetzt, wie kann ich jetzt von 1 auf 2 schalten am Fernseher?
Ja. Und, oder wie kann ich einen Kaffee kochen, ja, glaube ich,
genau.
Kommt und, mal vor.
Oder in der Szene, wo wir in der Bar waren, da hat er auch, da war wie auf Nadeln, weil er gewusst hat, die Mama ist jetzt allein zu Hause. Und genau.
Man sieht das auch in der Szene, wo dann diese Ausstellung, ich glaube im 6. Bezirk in Wien, findet dann die Ausstellung statt von seinen Arbeiten, die er da auf die Beine stellt. Und da wird dann auch noch danach Party gemacht und irgendwie ein DJ oder so legt, glaube ich, auf. Und man denkt irgendwie, das ist jetzt so vielleicht gar nicht so der Rahmen, in dem er jetzt unbedingt sein möchte. Ich glaube, also man hat so das Gefühl, eigentlich wäre er jetzt lieber bei der Mutter zu Hause und würde dort auf der Couch mit ihr irgendwelche Serien schauen. Ja. Also das war so mein Gedanke. Also es war für ihn, glaube ich, gut, dass er das geschafft hat. Aber auf der anderen Seite wäre er, glaube ich, lieber bei ihr gewesen in dem Moment.
Das war auch der Moment, wo er diesen Infekt dann gehabt hat. Das war ziemlich zeitgleich. Also kurz davor oder schon bei den Ausstellungsaufbauten ist da plötzlich was passiert. Und das, ja, da hast recht. Also es ist ihm extrem schwer gefallen, bei der Ausstellung dann da zu sein und für die Leute da zu sein. Das war ja monatelang schon geplant.
Ja.
Aber es war gleichzeitig auch natürlich ein wichtiges Ereignis. Und was ich vorhin sagen wollte, diese Bilder, die da ausgestellt wurden, die er auch dann, also der Gerhard Daurer, der hat sie dann eigentlich aufs Neue entdeckt, weil ich kannte diese Arbeiten ja schon, also in den Arbeiten Selbstporträts, wo Michi sich selbst hinterfragt, wo er ja auch seinen Problemen, auch die Suche nach dem Vater, der verstorben ist, also da steckt ja ganz viel drinnen über ihn und die sind dann, hat der Gerhard dann wieder ausgegraben, ich habe sie schon beiseite geschoben gehabt und die sind dann plötzlich so wichtig geworden, ja, weil sie auch so viel erklären, weil die Schauplätze in den Fotografien auch dieselben Schauplätze waren, wo wir gedreht haben. Und da gab es so eine Analogie, so auch so zeitlich versetzt, da waren 10 Jahre dazwischen und dann tauchen diese Bilder plötzlich auf und wir sehen, wow, das sind ja dieselben Orte, die im Film auch vorkommen. Und ja, genau.
Und dann kommen auch noch, das fällt mir jetzt nur gerade ein, dann kommen auch diese Bilder vor, die er in Russland, glaube ich, aufgenommen hat, wo Eltern begleitet werden, wenn sie, glaube ich, am Strand oder in Nähe eines Strandes ihre Kinder auf die Welt bringen. Und das denke ich mir, fällt mir jetzt gerade ein, dass das ja auch auf der einen Seite begleitet man eine ältere Person, die quasi im letzten Drittel ihres Lebens ist. Und dann fließen plötzlich diese Fotos ein, diese beeindruckenden von diesen Neugeborenen. Das ist ja auch ein schöner Bogen eigentlich, der da bewusst oder unbewusst, man weiß es nicht,
vollzogen wird. Also das war ja auch, also ich weiß nicht, ob es im Film vorkommt, zumindest war es mal im Film drinnen. es geht um das Leben und um den Tod, ja, um Geburt und Tod und das ist halt ja sich auch oft sehr nahe. Und diese Geburtsfotos waren natürlich auch für uns, also Michi hat ein Buch gemacht über Geburten.
Ja.
Und unter anderem war er dafür auch in Russland und wollte da Meeresgeburt fotografieren. Und klar war das wunderbar. Also wenn man so einen Lebenskreis beschreibt, da beginnt es. Bei der Geburt beginnt es. Und zeigt auch wieder, wie sehr sich der Michi mit diesen Fragen schon beschäftigt hat. Ja, und auch führt vielleicht auch dann, oder war vielleicht auch schon so lange, er ist ja auch wirklich kompromisslos oft in seinem Tun, ja, dass er da einfach sich entscheidet und sagt, okay, ich hänge jetzt die Kamera mal an den Haken für eine Weile und lebe bei meiner Mutter und bin nur mehr für sie da. Und also wer kann das, wer macht das? Und das fand ich auch das Bewundernswerte, dass er da diese Entscheidung getroffen hat, dass er einfach sagt, okay, ich mache jetzt das, und zu 100%. Auch wenn es für mich selbst schwierig ist.
Wie war so die erste Reaktion von ihm, wo du ihm von dieser Idee erzählt hast?
Ich habe damals ihn gefragt, das habe ich schon ein paar Monate mit mir rumgetragen. Mhm. Er hat mir erzählt, dass da was war mit der Mama, gab es einen Vorfall und dass da was sich in Bewegung gesetzt hat. Und dann irgendwann habe ich gefragt, du Michi, können wir einen Film machen? Ich würde gerne einen Film über euch beide machen. Und der Michi so, ja, okay, na, ich frage mal die Mama. Und das war recht schnell eigentlich so.
Okay.
Und dann hat er die Mama gefragt und dann hat die Mama Nein gesagt. Und am nächsten Tag hat er mit einem Anruf und gesagt, naja, die Mama hat jetzt Ja gesagt. Und so war es. Und die beiden sind ja auch so pragmatisch. Also wenn die mal was sagen, dann ist es so.
Ja.
Da wird nicht lang, da gibt es keine Bandbreite an Grautönen dazwischen, sondern die Dinge sind so oder sie sind so. Und das spürt man, glaube ich, auch im Film. Da gab es keine Kompromisse. Mhm. Der Michi zeigt sich so, wie er ist.
Und das nicht sieht man
nur auch, andeutungsweise ja. Oder nur so halb. Ja, so. Also Michi ist einer, der einfach die Dinge, wenn, dann zu 100% macht.
Man hat zumindest das Gefühl, also von beiden auch und auch von den anderen wenigen Personen, die vorkommen, dass sich da auch niemand jetzt verstellt oder so oder irgendwie anders tun würde, nur weil jetzt eine Kamera oder ein ganzes Team vor Ort ist. Also diesen Eindruck hatte ich nie.
Ja, ja, das war auch das Tolle dran. Also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass sie jetzt was für die Kamera machen. Mhm. Das wäre auch nicht möglich gewesen, weil, wie ich gerade gesagt habe, sie machen nur was aus tiefster Überzeugung.
Mhm.
Nur, also da wird nicht geschauspielert, sondern man macht die Dinge, weil sie so sind. Ja, weil die Wirklichkeit so sind, weil sie gerade in dem Moment das so empfinden, weil sie das gerade so machen wollen. Und da kenne ich auch nicht recht viele Menschen, die da so geradlinig sind. Ja.
War dir bewusst, dass du, nachdem das einerseits so eine persönliche Geschichte von dir ist, von deinen eigenen Eltern her, eine Idee, die du schon länger mit dir herumträgst, dann aber auch von einem guten Freund und Arbeitskollegen quasi die Geschichte ist, aber war dir so von Anfang auch bewusst, dass du damit ja so ein Riesenthema auch bearbeitest, also das halt irgendwie fast jeden irgendwie einmal trifft oder wo es wie du gesagt hast, dass du jetzt bei Filmvorführungen so viele Menschen auf dich zukommen und sagen, ja, bei mir ist das so und bei mir war das auch ähnlich oder ich bin gerade in der Situation. Also war dir das irgendwie im Vorhinein auch bewusst, was das für ein Riesenthema ist?
Na, war mir nicht bewusst. Ich glaube aber, ich habe auch mal andere Arbeit gemacht oder andere Arbeiten, fotografische Arbeiten, da ging es auch um ähnliche Thematiken, die so aus mir rausgekommen sind, so wie ich vorhin gesagt habe, das ist so ein körperliches Bedürfnis oder irgendwas, eine Stimme in mir. Es ist gar nicht eine Stimme, es ist irgendwie was, so irgendwie so, wir kennen das eh alle, oder? Du machst oft Dinge, ohne drüber nachzudenken. Das sind keine rationalen Überlegungen, sondern du machst einfach Dinge aus einer Intuition raus. Mhm. Weil sie einfach gemacht werden müssen. Und wahrscheinlich sind es dann auch diese ganz wichtigen Themen, die du da berührst. Und das sind schon, ich sage mal, das sind schon so heilige Themen auch. Ja, und das war auch immer, man spürt es dann auch, ja, wenn du die berührst, das ist was Besonderes.
Hast du schon Ideen, wo diese filmische Reise weitergehen könnte?
Ja, es gibt Ideen, aber da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Also im Moment bin ich gerade wieder ganz wie ein Schwamm und saug alles in mich auf, was um mich so herum passiert. Weil in den letzten 2 Jahren war ich ja wie mit Scheuklappen unterwegs. Aber jetzt passiert gerade wieder ganz viel und ich merke gerade, dass ich wieder empfänglich werde für andere Dinge.
Mhm.
Und das ist gerade sehr schön.
Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass das jetzt ein einmaliger Ausflug in das Filmgeschäft war.
Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe schon gemerkt, dass das Filmgeschäft auch ein sehr hartes ist. Und wie gesagt, ich fühle mich da ein bisschen wie ein Eindringling, weil ja, also ich habe ja auch die Ausbildung nicht. Ja. Ich bin ja jetzt teilweise nicht Regie studiert oder Schnitt oder Kamera oder so, sondern ich bin ja da eigentlich ja, vielleicht kann man sagen, Autodidakt, wenn überhaupt. Aber also da habe ich schon größte Ehrfurcht auch vor diesen Leuten, ja, und auch vor der Branche an sich, ja. Das ist auch eine sehr harte Branche, wie ich auch gemerkt habe, die es ist einfach sehr schwer, einen Film zu machen, und da muss ich sagen, bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich ein bisschen das Glück gehabt habe, dass es funktioniert hat, dass ich Förderungen bekommen habe, obwohl ich ja vorher noch nie einen Film gemacht habe. Also für mich ist das alles wie ein kleines Wunder. Und klar, das will man dann auch nicht verschenken.
Und drei Jahre sind für einen Film wahrscheinlich, es klingt zuerst viel, aber im Endeffekt ist dann gar nicht so viel, oder? Da vergehen ja oft viel mehr Jahre. Bis so ein Film wirklich im Kino landet.
Ja, wahrscheinlich. Also wie gut, wir haben über 2 Jahre lang gedreht. Also wir haben in alle Jahreszeiten doppelt gedreht.
Okay.
Das war schon recht lang. Aber ich glaube, im Dokumentarfilm ist das ganz normal.
Du hast ja auch für den Ulrich Seidel als Setfotograf, oder? Gearbeitet bei seiner Paradies-Trilogie. Glaube ich, waren es diese drei genau. Filme. Hat das auch irgendwie hat das auch was in dir ausgelöst, oder war das auch so ein weiterer Moment, wo dich das mehr fasziniert hat?
Also das muss ich sagen, das waren auch ganz, ganz tolle Erlebnisse. Also da am Set, und der Ulrich Seidel hat mir das auch irgendwie erlaubt, dass ich da immer auch in der Nähe der Kamera stehen durfte. Also ich habe mir das natürlich ganz genau angeschaut, wie er so Szenen entwickelt oder wie sich Szenen so entwickeln, das dauert oft Stunden oder vielleicht auch Tage, bis das dann auf den Punkt ist. Und das hat bei mir natürlich ausgelöst, dass ich auch drüber nachgedacht habe, wie würde ich das jetzt machen? Und da haben wir uns auch ab und zu ausgetauscht, oder er hat mir das dann auch erlaubt, dass ich halt ihm dann auch sage, du, ich hab da jetzt eine Idee oder so. Also, aber natürlich, und das war schön, da habe ich unglaublich viel gelernt. Ja, und da war der Ed Leckman damals auch am Kameramann, also neben dem Wolfgang Thaler. Und vom Ed habe ich auch, das ist auch einer, der hatte damals schon so ein körperliches Gebrechen, aber so ein alter Hollywood-Kameramann. Und der hat auch Leica dabei gehabt, und der hat ungefähr alle 3 Tage hat er ein Foto gemacht. So ist mir das vorgekommen. Und dieses Foto war, und dann hat er genau einmal abgedrückt. Und das waren so tolle Momente, die der da erwischt hat. Also er hat mir das ab und zu gezeigt. Und da habe ich dann auch gedacht, wow, das sind einfach wirklich die ganz Großen, die da einen Film machen.
Der muss gar nicht die ganze Zeit fotografieren.
Genau. Da läuft nicht die Kamera ständig, sondern es ist einfach dieser eine Moment, und den hat er, und der hat sie vielleicht schon lange angekündigt, oder er hat einfach lange auf ihn gewartet, und dann, ja, das war schon, also es war, habe ich damals schon, also ganz sicher war ich mit Leib und Seele dabei.
Ja.
Klar. Das habe ich auch in mich reingesogen, und ja, fand ich wirklich eine schöne Zeit.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich hätte zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen an dich, mit kurzen Antworten bitte, nur, die ich allen meinen Gästen stelle.
Okay, so das Lieblingsessen und...
Das Lieblingsessen. Und nein, ein bisschen anders, okay. Aber ich glaube, du wirst Antworten darauf finden. Was ist eine Stadt, in die du immer wieder reisen würdest?
Paris war für mich immer so eine der Städte, die habe ich geliebt, auch wegen der Geschichte in der Fotografie natürlich. Also ich glaube, ich war jetzt länger nicht dort, aber Paris habe ich immer geliebt. irgendwann davor war es mal Moskau, dann war es Madrid, dann war es London und New York. Aber ich glaube, ja, also irgendwo in diesen, wie viel waren das jetzt?
Fünf, sechs
Städte, genau. Also irgendwie in diesen, also in diesen Städten, ja. Und Wien, muss ich sagen, ist eine Stadt, die jetzt meine Heimat ist, ist auch schön.
Welcher Film hat dich zuletzt verstört?
Verstört hat mich tatsächlich ein Film, The Green Border, glaube ich, hieß der. Green Border, von einer polnischen Filmemacherin, der Name fällt mir jetzt nicht mehr ein, war in Schwarz-Weiß
gedreht. Diese Flüchtlingsgeschichte.
Flüchtlingsgeschichte an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen. Und der hat mich wirklich fertig gemacht. Also da bin ich rausgegangen und wollte auch sofort die Welt verbessern und sofort aktiv werden. Also es war auch so ein ganz spezieller Film, der sehr viel bei mir losgetreten hat.
Welches Buch kannst du uns aktuell empfehlen?
Welches Buch? Ich lese gerade das neue Buch von Karl Markus Gauss. Warte mal, wie heißt das?
Das fällt mir jetzt auch nicht ein.
Das ist natürlich peinlich.
Aber du liest es gerne?
Aber ich lese es gerne, weil ich seine Bücher immer gern gemocht habe. Und es sind so Anekdoten von seinen Reisen. Und er ist ja durch ganz Europa gereist und hat Volksgruppen besucht. Und das sind so Ausschnitte, so Blitzlichter aus diesen Reisen. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil ich selbst auch sehr viel gereist bin. Und auch selbst auch sehr viel nach Osteuropa oder auch viel am Balkan war.
Was ist das schönste Lied der Welt? Gibt es wahrscheinlich 20.
Ja, also jetzt, das kann ich nicht sagen, aber was mir jetzt sofort eingefallen ist, ist Purple Rain von Prince.
Es wäre zumindest wahrscheinlich unter meinen Top 10 auch. Kann ich gut nachvollziehen. Was soll von dir und deiner Kunst, von deiner Arbeit mal bleiben?
Was soll von mir bleiben? Ist eine Frage, die man sich natürlich stellt. Also ich weiß, dass meine Bücher zumindest eine Zeit lang überleben werden, außer es kommt halt irgendwie der große Schredder und sie sind dann alle verloren. Und also vielleicht kann ich meinen Kindern ein bisschen was mitgeben. Das würde mich freuen, wenn sie das irgendwann mal auch so nachvollziehen können, was ich da mache. Das würde mich nämlich selber interessieren. Was denken die sich, wenn der Papa da irgendwie so komische Sachen macht?
Ist doch schön, oder?
Ja.
Und irgendwelche letzten Worte noch?
Die letzten Worte? Ja. Also ja, der Weltfrieden ist mir natürlich ein großes Anliegen. Na, aber jetzt im Ernst, also ich glaube, wir dürfen keine Angst haben davor, dass wir die ganz großen Dinge wirklich bewusst angehen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also dass wir nicht irgendwie so dahin leben und da das, worum es geht, eigentlich nicht mehr sehen. Das sage ich mir jetzt selber vor gerade.
Das ist schön. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Schön war's.
Das freut mich.
Das war der Fotograf und Filmemacher Rainer Riedler. Sein Dokumentarfilm Die guten Jahre startet jetzt in den österreichischen Kinos. Mein Name ist Philipp Dulle und Was soll das alles ist mein Podcast. Die erste Staffel erscheint jeweils sonntags. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Philipp Oberlohr für die aufmunternden Worte und den Support. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.